geht ambulant? Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Ja, ein Jahr, so geht ambulant. Wir haben über 18 Folgen miteinander aufgenommen, Jascha, mit verschiedenen Gästen. Und heute ist eine spezielle Folge. Heute ist einfach mal alles anders. Wir haben heute Jubiläumsfolge und sprechen genau über diese 18 Folgen.
Die Jubiläumsfolge. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hensler. Freut mich sehr.
Ja, Glückwunsch, Herr Rinke, auch an dich.
Ja, besten Dank dafür. Wir haben heute eine Folge, die so ein bisschen lockerer ist, ne? Auch von meiner Seite. Mich gibt's noch. Ich war jetzt die letzten Folgen nicht so oft dabei. Es wird sich in der Zukunft wieder ein bisschen ändern. Wir haben da so ein bisschen so eine Aufteilung, auch mit dem Equipment und so weiter und so fort. Da werden wir heute so ein bisschen, ich sag mal, Backstage berichten, wie die ganzen Sachen so entstehen und wie auch manchmal sowas zustande kommt, wer wann wo welche Aufnahmen macht. Und warum das nicht immer wir beide sind, warum es auch nicht immer mit Videopodcast ist und ja, wie das alles so funktioniert und wie wir uns so weiterentwickelt haben. Ja, knapp ein Jahr, hast du gerade gesagt. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Schon einen Ticken länger mittlerweile wieder. Also Jubiläumsfolge. Ja, wir haben hier heute eine, Skript haben wir ja nie, aber so eine kleine Liste vor uns liegen, Philipp und ich, der wir entnehmen können, was wir für Folgen hatten und welche Gäste wir hatten und was unsere Mitarbeiter für uns herausgesucht haben, was wir damals dazu als Take-Home-Message formuliert haben. Und das zusammen mit der Frage, ob wir das heute noch genauso sehen. Ich glaube, es hat sich viel verändert in dem Jahr. Ne? Wir haben gerade schon lange über das unsägliche Beitragsstabilisierungsgesetz in der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen, was jetzt alles nochmal neu mischt und ja, da werden wir sicherlich auch in Zukunft wahrscheinlich schon in der nächsten Folge noch ein Special zu führen. Deswegen soll das heute vielleicht, auch wenn es jeden bewegt, nicht Thema sein. Aber stay tuned, da kommt noch was. Heute wollen wir uns einfach durchhangeln. Erstmal so, der erste Teil beschäftigt sich damit, ja, wie wir überhaupt so reingekommen sind, wie die Thematik war, was wir für Equipment vielleicht haben und was auch die Herausforderungen dabei sind. Und da du ja bei uns der Master of Equipment bist, als ehemaliger Traumberuf Kameramann, hast du dich ja hier so ein bisschen verwirklicht und Tonassistent in einem. Erzähl doch mal, Philipp, was haben wir hier auch für Equipment? Wie funktioniert das so bei uns? Was muss man beachten? Wie lange dauert das Aufbauen? Ja, was sind so die ganzen, ja, ich sag mal, Backstage-Themen hinter so einer Folge, so geht ambulant?
Ja, wir haben uns ja in den 18 Folgen auch weiterentwickelt, aber als wir damals Anfang 25, vor über einem Jahr, also damit beschäftigt haben, was brauchen wir denn eigentlich? Da sind wir auf Recherchetour gegangen und haben mal rausgesucht, Mikrofone, eins sieht man jetzt bei dir gerade auch im Video von Shure. Wir brauchen gute Kameras, haben dann entsprechende Sony-Kameratechnik besorgt, Lichttechnik und verschiedenstes weiteres Equipment bis hin zu kleinen Glasuntersetzern, damit man, wenn man das Glas abstellt auf den Tisch, dann nicht diese Geräusche dazu hört. Also bis ins kleinste Detail durchdacht. Und sicherlich, wenn man so aus heutiger Sicht das rückwirkend so bewertet, haben wir damals ein bisschen überpaced, vielleicht auch im Invest, um das zu machen. Wir wollten einfach auch eine geile Ton- und Bildqualität, weil wir ja beide hören auch gerne Podcasts und nichts schlimmer als das. Man fährt im Auto irgendwie durch Deutschland zu einer Klinik oder Arztpraxis und hört einen Podcast, der irgendwie schrille Töne von sich gibt. Da ist man da zwar wach, aber es ist nicht angenehm zu hören und genau das wollten wir ja vermeiden. Und so haben wir das Equipment zusammengesucht, anfangs ja auch im Studio. Also wir haben ja unsere allererste Folge, auf der wir auch gleich zu sprechen kommen, im Podcast-Studio aufgenommen, in unserem in der Nähe unseres Büros in Kirchheim unter Teck und haben Schallschutzwände, diese schallschluckenden Elemente an der Wand, damit wirklich der Ton optimal ist, mit Beleuchtungstechnik von der Decke, von vorne zwei Laternen, drei Kameras, um die Gast, die Perspektive, die Host-Perspektive und auch letztlich die Totale dann auch zu haben mit den Mikrofonen in Verbindung. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert für den Start und sind über die Zeit auch gewachsen daran und haben viel gelernt daraus.
Also absolut. Ich glaube, insgesamt sind im Studio jetzt drei Folgen entstanden. Ist ja gut gedacht gewesen, wobei man sagen muss, dass das Studio jetzt nicht der Nabel der Welt darstellt für vor allem unsere Kunden. Das heißt, da mussten wir lernen. Wir mussten lernen, wie kann man Equipment einpacken, wie kann man es mitnehmen, wie kann man ein Auto packen, wie kann man es im Flugzeug mitnehmen. Wir haben ja alles schon erlebt, ne? Und ehrlicherweise haben wir dadurch ja sicherlich auch eine Optimierung betrieben. Und das ist ja wieder Kern unserer Arbeit. Wie kann man optimieren? Nur durch praktische Erfahrung. Und das haben wir hier einmal komplett durchgemacht. Ja, mittlerweile muss man ja auch sagen, der Podcast hat sich ja auch deutlich entwickelt, während wir am Anfang ja, eher den für uns und ein paar interessierte Hörer, Bekannte und den einen oder anderen, der darauf gestoßen ist, produziert haben, sind wir ja heute deutlich weiter. Das heißt, willst du einmal ganz kurz so vielleicht aus dem Nähkästchen erzählen, was wir so für Daten mittlerweile haben und wie sich das so entwickelt hat? Denn das ist eigentlich ja das Spannendste dabei.
Ja, man muss dazu sagen, anfangs war ja auch das Thema Ambulantisierung, so Anfang 25, natürlich schon Thema, aber noch gar nicht so, ja, ganz in der Breite. Da haben sich ja die Gesetze und die Hybrid-DRGs und alles, was dazu kam, hat sich ja da deutlich verschärft auch. Und wir wollten ja von Anfang an immer den ambulanten Leistungserbringern eine Bühne bieten. Die, die was zu sagen haben, die haben wir eingeladen, ne, aus dem Netzwerk, quasi Bekannte. Dein Vater war ja auch zu Gast, Martin Zibulka-Rinke als Anästhesist. Und so haben wir das aufgebaut. Ganz am Anfang hatten wir so 200, 500 Hörer und haben uns dann bei 500 schon gefreut. So, ja, wir haben das erste Mal mittlerer dreistelliger Betrag an Hörern und strahlen ja über Podigy, das ist so ein System aus, das auf Spotify, Apple Podcast, RTL Plus und verschiedenen Stellen das ausstrahlt. Das macht es uns ein bisschen einfacher und eben YouTube. Und über die Zeit ist das dann gewachsen. Zum einen würde ich sagen, auch mit dem Interesse, mit den Herausforderungen, die gestiegen sind, auch mit dem, dass man eben immer je Folge leiten unterschiedliche Personen dann auch Podcasts oder Podcast-Links dann auch weiter. Das haben wir auch dann gesehen oder auch gesagt bekommen und es ist dann immer mehr in die Breite gekommen. Und mittlerweile freuen wir uns total, auch sagen zu können, dass wir zum einen jetzt über 6.000 Abonnenten in YouTube haben, was uns total überrascht hat auch, ob dieser großen Zahl. Und auf der anderen Seite erreichen mittlerweile jetzt auch Podcast-Folgen, also der Top-Podcast mit Markus Sandruck, unserem Kardiologen, über 77.000 Aufrufe auf YouTube. Und wir haben insgesamt so, ja, fast 500.000, fast eine halbe Million Aufrufe auf YouTube, wenn man mal so alles zusammenrechnet und mehrere 10.000 Stunden Wiedergabezeit. Ich konnte mir ja gar nicht so vorstellen, dass Menschen uns so lange zuhören können, beziehungsweise unseren Gästen da eher. Ja, und das schon freut mich sehr, ja, oder uns, ne, Jascha?
Ja, unbedingt. Also ich meine, unsere Gäste sind ja natürlich deutlich interessanter als wir selbst. Ich finde, das Allerschlimmste ist nach wie vor, die eigene Stimme zu hören. Ne? Also ich fahre ja auch oft mit meinen Kindern und am Anfang, mittlerweile langweilt die das dann doch eher schon so ein bisschen, weil der anfängliche Zauber verflogen ist. Aber am Anfang musste ich immer den Podcast anmachen, wo Papa und Onkel Philipp drin sind. Und das ist schon ziemlich lustig gewesen und auch surreal, sich da selbst zu hören. Hören und Video, du hast es gerade schon angesprochen, unser Anspruch ist, einen Videopodcast zu machen. Vielleicht muss man dazu dann noch sagen, dass das deutlich aufwendiger ist als ein einfacher Audio-Podcast. Wir machen heute beides, aber vielleicht in einem anderen Setup. Wie kam es denn dazu, dass wir für uns beide entschieden haben, dass wir jetzt nicht mehr ausschließlich Video machen, sondern auch ein bisschen Audio? Wie haben wir uns da verändert? Was würdest du meinen, so wie du vielleicht von uns beiden eher so der Regisseur hier bist?
Ja, also zum einen, Studio war ja anfangs unsere Idee. Du hast es schon gesagt, drei Stück haben wir da aufgenommen. Der Rest waren wir einfach deutschlandweit unterwegs, auch sogar ja mal in Italien mit dem Flugzeug und haben einen dort aufgenommen. Und die Technik hin und her zu fahren, ist natürlich schon aufwendig. Wir haben mittlerweile mehrere Aluboxen, Ton, Lichttechnik, die wir transportieren müssen. Und natürlich auch ja eine relevante Kostenanteil. Wir nehmen ja nichts für den Podcast, wir geben auch nichts. Also es ist rein, so geht ambulant, ist ja eine neutrale Plattform, wo wir tolle Gäste einladen dürfen. Und da mischen wir es durch, ne? Also mal mit und mal ohne Ton. Wir streben ja immer an, dass wir so alle 14 Tage bis 4 Wochen einen Podcast veröffentlichen. Das klappt mal besser, mal nicht so gut, je nachdem, wie wir auch unterwegs sind und was sich wie bald. Aber das hat sich so daraus ergeben, dass wir sagen, wir durchmischen das, weil einfach der Schnitt auch dann einfacher ist und wir wissen, dass ganz viele uns einfach auch gerne hören und YouTube ist zwar eine relevante Plattform, aber wir jetzt nicht jeden Podcast so umfassend aufbereiten können. Das würde ich so sagen als die Gründe und auch die Learnings. Wassi, würdest du das noch ergänzen?
Ungefähr, das reicht. Vielleicht noch so die letzten Themen, wenn ich mir jetzt hier die Fragenliste vom Team angucke, dann ist noch so dieses Thema, ob wir lockerer geworden sind. Ich glaube, die Frage ist ziemlich klar mit Ja zu beantworten, ne? Wenn man sich daran erinnert, wie wir das erste Mal da saßen. Wir haben ja auch ehrlicherweise, das kann man glaube ich auch erzählen, den ersten Podcast ja zweimal aufgenommen.
Ja, total der Fail. Aber ja, also wir hatten tatsächlich der erste Podcast, den fanden wir schon ganz cool beim Hören, dachten wir so erstmal die eigene Stimme hören, okay, das war besonders und irgendwie komisch, aber an sich war es inhaltlich total interessant, bis dann unser Cutter gesagt hat, Mensch, das können wir leider nicht verwenden, weil ihr habt unterschiedliche quasi Bildraten verwendet an den Kameras und ich kann das nicht zusammenführen und auch im Ton gab es massive Herausforderung. Das war so der allererste. Dann haben wir den einfach nochmal aufgenommen. Ist auch nett geworden. Ja. Und ich glaube, das kann man auch noch ergänzen. Bei unserem allerersten Podcast haben wir davor ein schönes Glas Weißwein getrunken, um entspannt und locker reinzugehen. Das brauchen wir jetzt heute nicht mehr. Aber das war so der allererste. Insofern, ja, wir sind echt lockerer geworden, auch umzugehen mit Kameras und Mikrofonen an. Da muss man eher bei den Gästen manchmal noch ein bisschen, schaffen wir mal alle Kameras an und Ton läuft schon und dann spricht man und dann vergessen die das ja auch zum Glück. Und wir haben ja auch viele Gäste, die auch vor der Kamera stehen oder schon gestanden sind, dann ist das kein Problem. Aber ja, das entwickelt sich über die Zeit.
Genau. Und wir haben auch einen guten Kater, muss man ganz ehrlich sagen, der uns da auch, wenn da mal was nicht so läuft wie geplant, wobei wir versuchen da eigentlich nichts rauszuschneiden. Manchmal ist es aufgrund der Länge notwendig, aber so ein kleiner Verhaspler oder eine lustige Thematik, da fällt mir auch ein oder das andere ein. Das gehört auch einfach dazu. Ja, wir wollen euch jetzt aber hier nicht mit diesem Thema... Ja, bitte.
Ja, liebe Grüße gehen auch hier raus an Linus, was wir sagen, ja, unser Cutter, der sich darum kümmert, dass die Tonpegel immer ordentlich sind, dass da keine Spitzen drin sind. Und wir, am Anfang haben wir mehr rausgeschnitten, weil wir dachten, das muss so sein. Mittlerweile ist es, ich sag mal, fast ungecuttet, nur so ein bisschen tonoptimiert, weil wir auch sagen, so ein Versprecher oder mal irgendwas, was man sagt, was man jetzt eigentlich im Nachhinein doof findet, ist eigentlich auch ganz witzig. Und wir lassen das dann einfach drin, ja.
Ja, genau. Ich glaube, insgesamt ist das auch so eine Conclusio. Also früher waren wir total an einem Skript dran, haben versucht, ausschließlich hochwertigen Kontext und Content zu verbreiten. Und heute ist er natürlich immer noch hochwertig, aber auch ein bisschen lockerer dabei. Das hat sich so eingebürgert und das macht auch Spaß. Und da wir jetzt nicht nur diese technische und Hintergrundthematik beleuchten wollen, sondern auch einmal, ich sag mal, den Ritt durch die 18 Folgen wagen wollen, und ich würde mal mit klassisch Folge 1 anfangen. Ich glaube, es macht Sinn, da eben dramaturgisch, chronologisch vorzugehen. Die erste Folge hieß, warum echte ambulante Versorgung mehr ist als weniger stationär.
Tja, und tatsächlich waren das so, und so war unser Einstieg, auch aus der, Jascha hier war ja davor Klinik, beziehungsweise Praxisklinik-CEO, ich Klinikdirektor. Und da haben wir eben unsere Perspektiven dargestellt. Ich fand das eine tolle Einstiegsfolge. Wir haben auch erzählt, was wir im Podcast zu erreichen wollen. Und ich muss sagen, mir ist hängen geblieben, so aus der Klinik gedacht, was der Grundfehler ist. Und zwar nämlich, dass man ambulante Fälle eben in stationäre Strukturen versucht zu zwängen und die dann eben zwangsläufig dadurch auch oft unwirtschaftlich sind. Aber was war denn so dein Satz oder dein, was hängen geblieben ist damals?
Also mich hat das total überrascht, denn damals war auch schon bei mir oder bei uns beiden eigentlich die Conclusio, ambulant ist ein eigenes Betriebssystem und nicht stationär ohne Übernachtung. Und das finde ich Wahnsinn, weil wir da im Prinzip 100% pari sind zu heute. Das ist genau das, was wir heute auch sagen, was heute auch, ich sag mal, jeder Leistungserbringer weiß. Man muss diese, wenn man die Fälle gut separiert, eben in einem eigenen Setup operieren, die ganze Vorhaltung weg und das ist genauso aktuell wie heute. Ich meine, ist ja jetzt auch erst ein Jahr her, muss man auch fair bleiben. Da soll sich nicht viel verändert haben. Der Druck hat sich natürlich verändert. Deswegen würde ich sagen, Wenn jetzt die Frage kommt, würden wir die Definition heute noch genauso sehen oder schärfer, bin ich ganz klar bei 100% genauso. Ein Krankenhaus und die Gesundheitsversorgung braucht verschiedene Betriebssysteme, die nicht besser oder schlechter sind, sondern die einen Zweck erfüllen. Das eine ist die große Werkbank, wie wir heute sagen, die alle Eventualitäten mit einem hohen Ausbildungsgrad, mit viel Vorhaltementalität und sehr, sehr viel schweren Patienten versorgt. Und das andere ist eben die kleine Werkbank, die das reduziert macht, sich da, wenn man es böse sagen will, die Rosinen rauspickt, aber halt im Sinne der Thematik, dass es dann dadurch eben auch wenig Komplikationen gibt, wenn man es vorher gut aussieht. Und dann geht eben, ist alles schneller, ohne Qualität zu verlieren.
Ja, total. Also sehe ich ganz genauso. Und wir haben ja dann in der Folge 2 und auch 3, wir haben die gesplittet damals mit deinem Vater, Martin Zeburke-Rinke, der ja seines Zeichens Anästhesist und Gründer der damaligen Praxisklinik im Südpark, eurer Praxisklinik ist, die ihr dann ja 2019 an Klinikkonzern verkauft habt. Und ich habe mich total gefreut, dass ich mit ihm da diese Folge aufnehmen durfte, um ihn einfach zum Thema, wie kann man ein ambulantes OP-Zentrum bauen, das wirklich funktioniert, einfach zu fragen, wie er das gemacht hat. Und ich habe ja, das habe ich auch schon auf LinkedIn mal geschrieben, so viel da von ihm lernen dürfen, auch schon in den Jahren zuvor, als ich euch da mal wieder auch besucht hatte in Solingen. Und das war, ist eine sehr spannende Folge. Und wenn man ein OP-Zentrum bauen möchte, sollte man sich die 2 Folgen anhören. Man kriegt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sozusagen, Gascha.
Ja, also so ist es. Ne? Im Prinzip, ich habe das ja alles mitbekommen. Für mich ist das ja nichts Neues. Ich bin ja quasi in diesen Zentren aufgewachsen. Ne? Anfang der 90er Jahre ist mein Vater aus dem Krankenhaus raus und hat dann, und das war im Prinzip für mich eigentlich so das Einschneidendste, das Forum Medinfo Web, ne, Michael Thieme, hat da zum allerersten Mal, hat jemand unseren Podcast aufgegriffen. Das war der allererste Post, der da öffentlich wurde. Und da ging es genau darum, ein OP-Zentrum im Wohnzimmer. Da erinnere ich mich noch gut dran. Das war der Post, den der Michael damals quasi verbreitet hat. Und und im Prinzip war es auch so. Ne? Man muss halt einfach hingehen, anpacken und los. Natürlich gibt es Regeln, die man beachten muss. Die sind heute natürlich Vielfaches strenger und auch deutlich höher vom Invest. Aber man muss es im Prinzip einfach machen und sich durchhangeln. Und das ist im Prinzip diese Aufbruchsstimmung, die dabei rauskam. Das ist, glaube ich, das, was Leute auch heute angesichts dieser, ich meine, die Rahmenbedingungen waren damals ja auch nicht gut. Es gab im Prinzip noch gar keine richtige Vergütung für diese ganzen Themen. Und trotzdem gab es Leute, die es gemacht haben, die da auf die Karte gesetzt haben, die Patientenversorgung organisieren wollten. Und das ist, glaube ich, so das, was auch heute, wenn man jetzt auch direkt diese Frage mit einspielt, ob ich das heute noch genauso sehe. Ja klar, natürlich. Machen. Natürlich nicht ohne Plan, aber machen. Ne?
Ja, und apropos machen, wir haben dann ja auch gedacht, zu Folge 4 könnten wir mal nach Italien gehen, um entspannt in den tollen Landschaften dort über Hybrid-DRGs zu sprechen, was ganz Besonderes. Es war auch eine coole Folge, ganz beeindruckend mit Marc Regentin, der ja Klinikgeschäftsführer ist und auch Interimsmanager. Ging es um, wie entwickeln sich die Hybrid-DRGs, verändert Ambulantisierung auch die Geschäftsmodelle, Benchmarking, das immer wichtiger wird und ja, nur Kennzahlen, die man dann einführt, ohne irgendwie, dass man dann auch was umsetzt, ohne Konsequenz, bringen halt gar nichts. Ja, also man muss wieder hier auch ins Tun, ins Machen kommen. Was ist da bei dir so hängen geblieben?
Also als allererstes ist es hängen geblieben. Also es war ja ein Workshop und wir haben dann quasi als Kirsche auf der Sahne dann noch diesen Podcast nachgehangen. Aber als wir am Flughafen in Rom angekommen sind, sind wir im Parkhaus ist uns noch ein Auto hinten drauf gefahren. Das muss man auch erstmal erleben. Dass wir quasi direkt nicht die Polizei anrufen mussten, sondern den Mitarbeiter von der Mietwagenfirma wieder runtergewunken haben und gesagt, hier, dokumentier das mal. Also so ist mir auch noch nie passiert. Das ist mir ehrlicherweise im Kopf geblieben, aber natürlich inhaltlich, dass wir da viel über das Thema Hybrid-DRG gesprochen haben, da war es ja wirklich dann noch relativ frisch und auch noch, wie wir gesagt haben, Hybrid-DRG und Ambulantisierung light. Ist im letzten Jahr ja noch nicht so durchgeschlagen. Dieses Jahr merken es alle, und zwar deutlich. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, dass wir viel über das Thema sektorübergreifende Versorgungszentren gesprochen haben und die Landräte und die regionale Versorgung vor Ort, wo wir zu dem Zeitpunkt ja noch viel Potenzial gesehen haben. Das Potenzial sehe ich immer noch. Heute würde ich allerdings sagen, dass das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz das deutlich erschwert, diese Leistungserbringer zusammenzuführen und die Leute zu finden, die einen Euro in die Hand nehmen, um so etwas zu bauen. Das ist schon eine kleine Konklusion, die ich habe, die jetzt eher nicht so gut ist.
Ja, und damals hieß es ja auch noch Level 1i, Level 1n, Primärversorgungszentrum. Das hat jetzt dann den Namen gewechselt. Mal schauen, wie es nächstes Jahr heißt. Aber ja, die Grundidee ist gut. Das, was man jetzt draus gemacht hat, bisher ein Rohkrepierer, muss man sagen. Und ja, dann ging es ja weiter, die nächste Folge mit Physician Assistance, mit dem lieben Hendrik Bollen. Liebe Grüße nach Essen, wo es darum ging, wie eben diese damals noch kleine Berufsgruppe, sie ist größer geworden, doch eben den ärztlichen Bereich deutlich entlasten kann in Arztpraxen, im OP, in spezialisierten Bereichen in der Klinik. War ein total spannender Podcast, der ja auch mit Hendriks Community, den ganzen Physician Assistants, muss man sagen, auch nochmal unsere Reichweite, muss man sagen, auch direkt vergrößert hat. Da hat er damals sehr die Werbetrommel gerührt, hat uns natürlich sehr gefreut.
Er weiß natürlich auch, wie es funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch noch heute eine der unterschätztesten, Potenziale im System sind die ACE aus meiner Sicht. Es ist einfach unglaublich, was man da delegieren kann, was man dort an Aufgaben, auch wirklich qualitativ hochwertige Aufgaben in klaren Strukturen letztendlich von solchen PAs machen lassen kann. Und da sind ja auch die jüngsten Signale der KVen darauf einzahlen, dass das auch auf die Kalkulationszeiten angerechnet wird, was ja genau in die richtige Richtung spielt. Das heißt, die machen einfach einen guten Job. Wir sind ja Verfechter von neuen Rollen im System, weil wir ja das Thema Personalressource neu denken müssen. Nicht, weil wir jemanden loswerden wollen, sondern weil wir die Fachkräfte einfach so nicht haben und eben die neuen, auch Vergütungsschlüssel eben auch eine andere Zusammensetzung von Rollen und Funktionen erfordern. Und die PAs sind sicherlich dabei einer der prominentesten und auch der wirkungsvollsten Themen. Also ja, was meine Konklusion damals war, im Zentrum zählt, ob der PA echte Kapazität schafft und nicht das Gehalt, das ist für mich heute deutlich mehr geklärt. Ich finde, dass wir durch die Signale und die Implementierung im System dieser Berufsgruppe diese damals noch, nebenher geleistete Zusatzfunktionen heute deutlich mehr implementiert haben und da war noch einiges gehen müssen. Also ich glaube, würde ich ein bisschen ändern, meine Meinung. Wir sind dort heute viel tiefer drin im System. Wie sieht es bei dir aus?
Ja. Meine Konklusion war damals, dass die Einführung von PAs quasi an der Teambeteiligung scheitert und nicht an dem Berufsbild selber. Also Vergütung ist ein Thema. Also die KV und Ärztekammern sind ja da offener geworden. Gab es jetzt ja auch jüngst erst Veröffentlichungen, auch von Hendrik selber und verschiedenen anderen Organisationen. Und ich würde es aber auch immer noch so sehen, dass es immer noch daran scheitert, dass viele Einrichtungen einfach da noch nicht offen genug sind, da auch zu überlegen, wie dieses neue Rollenbild sinnvoll eben ergänzend eingesetzt werden kann und man manchmal auch noch ein bisschen zu sehr festhält am Bestehenden. Es kommen ja mittlerweile auch immer mehr andere Rollen dazu, sei es jetzt irgendwie die APNs, die Advanced Practice Nurses, über die wir auch dieses Jahr noch einen Podcast machen werden. Also wie kann man die im niedergelassenen Bereich möglicherweise auch sinnvoll einsetzen oder im Krankenhausbetrieb, eben um auch da noch weitere Berufsgruppen, die es auch braucht, eben sinnvoll einzusetzen. Das wäre so für mich das Fazit.
Genau, da kommt sicherlich auch noch mehr. Vielleicht schon mal ein bisschen vorgeteasert, aber dazu jetzt nicht en Detail. Die nächste Folge war mit Benedikt Porten von Opisto. Schöne Grüße nach München, Benedikt. Eine Sache, die mir persönlich total am Herzen liegt, weil es ja im Prinzip genau das ist, was ich früher gemacht habe. Das heißt, OP-Infrastruktur stellen, die Gesamtorganisation oder nur Teile davon durch Anästhesisten. Das heißt, wir sind genau in dem Bereich, in dem ich vorher unterwegs war, für mich ein super wichtiges Thema, weil es eben die Kapazitätsprobleme im Markt löst. Wir haben deutlich weniger Kapazitäten an zugelassener und heute noch zulassungsfähiger OP-Infrastruktur, als wir die Nachfrage für diese Fast-Track-Zentren haben. Und ich glaube, das ist so ein Modell, wo wer auch immer gemeinsam mit Ärzten Infrastruktur baut und die Investition geht, dass uns das allen weiterhilft. Egal, wer dahinter steckt. Und ja, natürlich müssen da klare Regeln befolgt werden. Die sind aber aus meiner Sicht klar im System. Gerade beim Operieren gibt es auch wenig, gerade aus anästhesiologischer Seite, wenig Fehlanreiz, weil der Operateur ist ja der, der die OP-Indikation stellt und der Anästhesist. Und die Infrastruktur ist ja im Prinzip die Sekundärinfrastruktur dahinter. Das heißt, aus meiner Sicht eine sinnvolle Sache, die in Zukunft deutlich wachsen wird, auch an Krankenhäusern. Und deswegen war das ein wichtiger Insight. Am Ende sind wir immer noch am Punkt, den ich damals auch gesagt habe, die Vergütungsstruktur bildet die Infrastruktur nicht ausreichend ab, sondern es gibt nur den Operateur und den Anästhesisten. Solange sich das nicht ändert, also investiert keiner in Infrastruktur und wir werden auch diese Defizite in der Infrastruktur haben, ohne dort adäquat drauf reagieren zu können.
Ja, absolut. Wir haben auch über Investoren im System, unsere Haltung dazu ja auch gesprochen, das auch eingeordnet und auch gesagt, dass es eben gewisse Bedarfe gibt, wo ein Investor sinnvoll ergänzen kann. Und es ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Folge gewesen. Genauso wie Folge 8, wo wir mit dem Dr. Andreas Bartels, dem KV-Vize in Rheinland-Pfalz, gesprochen haben über ambulante Transformation und was Praxen und Kliniken quasi jetzt tun müssen, sie zu verändern, zu transformieren, umzusteuern. Und da war so ein Satz, der gefallen ist, der wichtig ist, so, wenn man es in einem Satz zusammenpacken müsste. Transformation braucht verlässliche Abrechnung, regionale Kooperation und neue Personalmodelle. Was ist denn für dich damals so hängen geblieben als die Kernmessage noch so aus deiner Denke?
Also ganz besonders ist für mich hängen geblieben, dass in Rheinland-Pfalz, ich glaube, ein Drittel der praktizierenden Ärzte in den nächsten 5 Jahren in Ruhestand geht und dass darüber hinaus noch ein weiterer Teil der Leistungsversorgung über Ärzte erfolgt, vor allem im hausärztlichen Bereich, die schon eigentlich im Renteneintrittsalter sind. Das heißt, die machen das, weil es ihnen ein Bedürfnis, eine Passion ist. Und ja, wir haben über das Thema Vergütung und lohnt sich das denn überhaupt noch gesprochen. Wir haben über das Thema der mobilen Arztpraxis gesprochen, was ich ein super Konzept fand für unterversorgte Regionen. Wie schwierig das ist, dort Personen zu finden, die darauf arbeiten und letztendlich auch die Fahrt, die ja immer im Verhältnis auch dann zur Leistungserbringung vor Ort steht, irgendwie mit eingehen. Dass das alles defizitär ist, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Aus meiner Sicht ist das, was Andy Bartels da gesagt hat, ja aktueller denn je, denn die Probleme, die er skizziert hat, die werden sich jetzt durch die aktuellen Gesetzesbestrebungen nicht entschärfen, sondern verschärfen. Wir haben also eine Eskalation dieser Themen. Das, was er damals schon gesagt hat, dass ein Arzt, der das nur macht, weil es seine Passion ist, wenn er jetzt noch wirklich also reich geworden ist, er als Hausarzt damit auf dem Land ja vorher vermutlich auch nicht, zumindest so die durchschnittliche Meinung, dann ist jetzt, wenn man da nochmal 10%, 15%, 20% von wegnimmt, dann fehlt mir auch die Fantasie zu argumentieren, warum er denn das noch weiter machen sollte.
Absolut. Jetzt kommen wir zu Weihnachten. Da haben wir eine kleine Winter-Special-Folge aufgenommen und haben über AOP, über den Hybrid-DRG-Katalog gesprochen, die größten Denkfehler und wie man diese Denkfehler stoppt. Und das war das erste Mal, dass wir uns Weihnachtsmützen aufgesetzt haben, so sinngemäß. Und haben dann die Vorweihnachtszeit noch einmal genutzt und haben auch ganz viel über standardisierbar versus nicht standardisierbar oder komplexe Operationen und Eingriffe gesprochen. Jascha, das ist ja auch total unser Steckenpferd, diese neue Denkweise, nicht ambulant versus stationär, sondern standardisierbar versus nicht standardisierbar.
Ja, also absolut. Also ich glaube, das erste Thema, was wir dann noch im Gedächtnis geblieben ist, das, was du gerade angesprochen hast mit dem Denkfehler, dass ambulant so ein Nebenprodukt ist, vor dem man sich noch wegducken kann. Und wenn ich sage, ich verweise diese ambulanten Fälle aus meinem Krankenhaus in andere Strukturen oder gebe diesen Wartelisten, dass sie dann vielleicht doch woanders hingehen und konzentriere mich auf stationäres Wachstum, dann ist das aus unserer Sicht ein Fehler, der fast nicht mehr gut zu machen ist, weil aus unserer Sicht, und da ist jetzt nun mal so gut oder schlecht, wie ich das finde, die aktuelle Gesetzeslage so, dass eben das ambulante Geschehen, die kleine Werkbank, also das Betriebssystem, was sich auf effiziente, serviceorientierte Versorgung am Krankenhaus, im Krankenhaus fokussiert, das wird in Zukunft den Wettbewerbsunterschied machen. Und deswegen ist es genau wichtig gewesen, schon vor einem Dreivierteljahr darauf hinzuweisen, dass es nicht reicht, sich auf das zu konzentrieren, was man kann, sondern man muss das lernen, was man noch nicht kann. Und ja, und das geht eben, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, deutlich über ambulant und stationär hinaus, sondern über solche Fälle, die, wir sprechen immer von den Gates, die Gate 1 vom Eingriff her passen, weil sie standardisierbar sind. Das muss jedes Haus, jeder Leistungserbringer für sich individuell festlegen. Das können wir nicht. Da können wir Anhaltspunkte geben, wie andere das machen, an denen man sich langhangeln kann. Und der zweite oder das zweite Gate ist dann ganz eindeutig der Patientenzustand. Das heißt, Gate 1, Eingriff passt, Intervention passt, würde gehen, aber der Patient passt nicht, weil ASA 3 Plus oder Herzschrittmacher oder BMI über X oder Y, das muss auch individuell medizinisch festgelegt werden. Wenn diese Parameter aber erfüllt sind und beide Gates durchschritten werden können, dann kann man, egal ob ambulant oder stationäre Unterbringung danach und auch egal, ob Hybrid, AOP oder ADHG als Abrechnung, kann man Patienten durch einen Fast-Track-Pfad laufen lassen und er wird genauso gut versorgt wie in dem anderen auch. Nur, dass die ganzen Eventualitäten, die eintreten könnten, hier nicht vorgehalten werden und es wird deswegen durch eben Wechselzeiten, neue Rollen, anderes Lagermanagement eben in eine Wirtschaftlichkeit kommen, die durch Taktung den Umsatz pro Stunde hebt, während der Umsatz pro Fall gesunken ist.
Und Wirtschaftlichkeit und auch das Thema Sanierung war Folge dann der oder Thema der nächsten Folge, Folge 10. Da ging es um Liquidität, um Ambulantisierung, Sanierung, was auch mit dem Zentral-OP zu tun hat. Und da haben wir mit dem Frank Löscher gesprochen, der ehemalige Konzerngeschäftsführer der Artemed Klinikgruppe, früher auch in der Unternehmensberatung. Und jetzt im Moment bei Oberender verantwortet das Sanierungsgeschäft. Und da haben wir verschiedene Perspektiven von uns dreien einmal eingebracht, haben über, was wird man die ersten 100 Tage machen, wenn man irgendwo neu Klinikgeschäftsführer ist und irgendwie jetzt da ran muss an das Thema Wirtschaftlichkeit, Sanierung, wie man mit reinem Sparen die strukturellen Probleme eben nicht löst, sondern nur die Krise verschiebt und was auch eben mit schlecht organisierten Einheiten passiert und wie man damit umgeht. Das fand ich eine total spannende Folge, die auch anders war als die anderen Folgen. Sehr dynamisch, muss man sagen.
Ja, die war auch deutlich lockerer, ne, weil wir im Prinzip sowas wie eine Diskussionsrunde hatten. Das fand ich, da hatten wir auch, glaube ich, Fragen gesammelt von ja, echten Klinikgeschäftsführern oder Entscheidern im Krankenhaus. Sowas finde ich ja persönlich immer super locker. Und ich fand auch die Ergebnisse stark. Also für mich war das, was Frank da erzählt hat, super spannend. Erstmal war es für mich natürlich, ich komme jetzt ja nicht so tief aus der Krankenhauswelt wie du. Für mich war es erschreckend, dass so oft so viele ja schon erbrachte Leistungen noch nicht abgerechnet sind und dass eben einfachste Steuerungsmechanismen wie zum Beispiel die Neuaufnahme und nicht die Bettenbelegung eben ein super Steuerungsparameter ist und dass das nicht einfach ganz normal ist. Das fand ich schon bemerkenswert. Ich fand es auch für mich, und das war eigentlich so die größte Conclusio, ja, unheimlich erschreckend, dass Krankenhäuser die MVZ-Tätigkeiten und die AOP-Tätigkeiten, also all das, was in dem ambulanten Setup läuft, oft gar nicht steuern und gar keinen Überblick dazu haben, wie denn da eigentlich der aktuelle Stand ist. Und man meistens, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssatz aus dem Podcast, meistens nächstes Jahr erst in die Bilanzen guckt und dann sich fragt, woran hat es gelegen? Ja, und das ist ein Thema, das kann man sich heute so eigentlich nicht mehr leisten. Ja, und das hat mich echt zum Nachdenken auch gebracht, muss ich sagen.
Auch zum Nachdenken hat mich gebracht die Folge 11, wo es um ambulant oder stationär in der zentralen Notaufnahme ging, mit Dr. Thorsten Dahm, der ärztliche Leiter der Notaufnahme im Christlichen Klinikum Paderborn ist. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie man eben Priorisierung, Dringlichkeit, Triage, wie sind die Pfade, wie unterscheiden die sich, das Thema Exit-Block, wie kann ich das vermeiden bzw. verbessern. Ganz vermeiden kann man es nicht. Dann eben das Thema integriertes Notfallzentrum, wie eben KV, Hausarztpraxis, Notaufnahme der Klinik gemeinsam zusammenarbeitet in einer Räumlichkeit. Und ja, sind da einmal durchgeackert, so eine richtige Deep Dive in die Notaufnahme.
Also ich finde das Thema super, super spannend, auch weil ich damit am wenigsten Berührungspunkte zuvor hatte. Ich meine, wir haben natürlich das Thema bei uns im Haus, wir haben auch die Experten da drin. Das ist jetzt ehrlicherweise, wenn man sich jetzt Rinke Hensler anguckt, nicht das Hauptthema, was ich bekleide, aber ich habe lernen dürfen, dass es ganz, ganz viel davon abhängt. Und das ist eigentlich so, auch aus einem Jahr so geht ambulant, ein Riesenthema. Es geht gar nicht um die medizinischen Prozesse, es geht nicht um die Intervention selbst. Die ist meistens gut organisiert. Es geht meistens um die Sekundär- und Tertiärprozesse, das heißt Transport, Logistik, Organisation, Fallsteuerung, Entlastmanagement. Und dort sind eben in diesen ganzen Bereichen, wo es um Taktung geht, also die Notaufnahme, Kathetermessplätze, Endoskopie, aber auch eben das von mir ja so heimische Thema OP, relativ ähnlich, ja, auch wenn die Intervention eine grundandere ist. Aber es geht am Ende darum, den Patient nicht unnötig irgendwo warten zu lassen, auf der anderen Seite davon zu profitieren, dass er dann auch nichts blockiert. Und das war für mich eigentlich so das Hauptthema, dass so eine Notaufnahme zwar nicht leicht zu organisieren ist, man aber mit so einer pragmatischen, gut strukturierten Herangehensweise doch viel heben kann, weil ganz, ganz viel auch so Betriebsblindheit ist nach einfach vielen Jahren und Sachen Gott gegeben sind, die eigentlich so nicht sein müssen. Und dass man eben auch mit pragmatischen Mitteln relativ viel machen kann im Bestand. Ne? Das ist ja so das, was auch Thorsten Dahmer erzählt hat. Ja, Wahnsinn.
Und viele fanden das auch total spannend und haben das gehört. Über 17.000 Menschen haben das in YouTube gehört, was uns damals also total auch gefreut hat, auch den Thorsten Dahm, ne, liebe Grüße an dich. Über 17.000 Menschen haben dir zugehört. Ja. Genauso dann auch wie die Folge 13 im OP-Zentrum. Wir haben dann einen zweiten Podcast im Christlichen Klinikum Paderborn aufnehmen dürfen mit dem Carsten Schneekloth, der dort die Medizinstrategie begleitet und auch ärztlicher Direktor ist und beziehungsweise MVZ-Geschäftsführer. Und da hast du mit ihm gesprochen über das OP-Zentrum, wie man das plant, vom Big Picture zur Entscheidung.
Genau, also er ist verantwortlich, er ist Neurochirurg, also selbst auch Arzt und Mediziner, war auch jahrelang selbstständig, auch in eigenständiger, also niedergelassener Tätigkeit, kennt sich also gut im System aus und ist ja bei der BBT-Gruppe dort in Paderborn für das Thema Medizinstrategie verantwortlich. Und da hat eben dann auch dieses Projekt, was wir gemeinsam mit ihm und dem Team vor Ort machen durften, eben reingezählt. Das war... Ich glaube, das Bemerkenswerte daran ist, dass wir so kurzfristig sehr, sehr viel und sehr qualitativ etwas umgesetzt haben, was nur im Team möglich war. Ein Teil davon waren wir, Teil waren natürlich auch die guten Strukturen vor Ort und eben der Architekt, der da auch Hand in Hand mit uns gearbeitet hat. Am Ende ist die Hauptkonklusion daraus für ihn wie für uns gewesen, dass ein rein ambulantes OP-Zentrum sich zu diesem Zeitpunkt, das war Ende 24, ne, das Projekt, also ist ja schon einige Tage her, da hatten wir im Prinzip nur AOP-Katalog und so ein bisschen Glaskugel, was könnte denn Hybrid-DRG werden, dass sich das mit den reinen AOP-Fällen damals einfach wirtschaftlich nicht getragen hat. Und dass wir dann genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wir dann gesagt haben, welcher Fall passt denn überhaupt auf die kleine Werkbank und haben dann dafür organisiert, dass postoperativ auch die Aufnahme auf die Station möglich ist über eine Umbettung. Und das ist im Prinzip der Game Changer gewesen. Da haben wir für uns das Thema Elektiv-OP, nicht mehr AOP, sondern EOP erarbeitet. Und das ist jetzt im Prinzip eigentlich das, was den meisten unserer Kunden deutlich hilft, weil man diese Fallsteuerung nicht mehr auf diesem kleinen Level machen muss, sondern die zwei Gates definieren und dann ziemlich flexibel auf alles reagieren kann, unabhängig von der Vergütung.
Und man merkt, wir hatten jetzt auch eine ziemliche Konzentration auch auf OP, natürlich Notaufnahme, KV, und haben dann gesagt, Mensch, Die Hybrid-DRG beispielsweise hat viele Facetten und über ein Viertel aller Hybrid-DRGs ist der Kardiologie zuzuordnen. Und so ist der Podcast mit Dr. Markus Sandrock, der über 33 kardiologische Standorte in Deutschland hat, entstanden. Und der Titel, der sagt schon viel aus, ne? So geht ambulante Kardiologie, von der Ambulanz lernen heißt Ziegen lernen. Und das ist unser längster Podcast mit 2 Stunden, den wir aufgenommen haben. Das ist der Podcast mit den meisten Klicks, über 77.000 Aufrufe hat er auf YouTube. Die meisten Kommentare, ich weiß nicht, glaube ich, über 70, 80 Kommentare hat er mittlerweile. Und der Markus hat da wirklich offen über die Entwicklung in der Medizin, seine Darstellung und Meinung, seine Historie vom Praxisverbundaufbau Führung, ja, Transparenz, wie eben Ambulantisierung aus seiner Sicht in der ärztlichen Praxis auch funktioniert, was das bedeutet, was das auch für die Kardiologie bedeutet. Und man bekommt da innerhalb von 5 Tagen Facharzttermin. Ich finde das immer noch bemerkenswert. Die sind ja trotzdem wirtschaftlich profitabel. Ja, also da ist kein Leerlauf. Ja, die Praxen sind nicht leer. War ja auch dort gewesen, habe mir 2 Praxen anschauen dürfen. Da wuselt es nicht, da gibt es keine volle Wartezimmer. Da ist Struktur, das sind schlanke Prozesse und Top-Medizin. Und das fand ich ja auch ein total spannender Podcast, muss ich sagen. Spaß gemacht.
Ja, absolut. Also polarisierend als Person. Das braucht man, glaube ich, aber auch, um so etwas aufzubauen in so kurzer Zeit. Das zeigen auch die anderen großen, erfolgreichen Unternehmen unserer Zeit. Ne? Da muss man, glaube ich, nicht um den heißen Brei herumreden, dass das dann eben auch immer mit Charakterzügen einhergeht, die auch dann nicht jedem gefallen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das weiß er sicherlich auch und sagt halt auch, es gibt genug genug Markt für alle. Ich bediene halt einen Markt, der eben das Bedürfnis hat, auf das ich mich hier eben fokussiere. Und das macht er halt ziemlich gut, ne? Auf Weniges, aber Wesentliches konzentrieren. Keine Igelleistung, sondern klare, strukturierte Behandlungspfade, Standardisierung durch viel automatisiertes Mechanik dort passiert. Und ganz ehrlich, es ist eine absolut beeindruckende Persönlichkeit und ich fand es super spannend. Natürlich immer mit dem Kitzel des Revoluzers und das ist, glaube ich, das, was wir aber auch im System brauchen, ohne jetzt immer zu sagen, dass das hundertprozentig richtig ist oder was anderes hundertprozentig richtig ist. Ich glaube, es ist ein Impulsgeber und es verleitet jemanden dazu, was zu machen und das Machen ist das Wichtige im System.
Ja, und das Gute ist, der Markus ist in dieser Podcast-Folge, da war drumherum auch viel gesprochen, einfach sehr authentisch gewesen, so wie er einfach ist und denkt. Und wer ihn mal einladen mag, er kommt bestimmt mal vorbei für irgendeinen Impulsvortrag. Man muss sich aber darauf gefasst werden, dass das einfach ein Real Talk ist dazu, wie eben Kardiologie sich verändert. Und so haben wir dann in der Folge 15, das war, glaube ich, so die erste Solo-Folge, die dann entstanden ist, da durfte ich einmal ein bisschen einsprechen zur Kardiologie, wie sie sich verändert. Denn die Kardiologie, die muss sich verändern. In Deutschland gibt es so viele kardiologische Einheiten, ja, über 700 in Deutschland, die auch interventionell aktiv sind. Und die Prozesse müssen neu organisiert werden. Mit weniger Vergütung pro Fall muss ich es irgendwie schaffen, die Vergütung pro Stunde wieder anzuheben. Und das schaffe ich eben über Prozessverbesserungen, über Wechselzeiten im Labor und verschiedene andere Maßnahmen. Und da haben wir dann eine Podcast-Folge dazu gemacht und auch einiges dazu auf LinkedIn geschrieben, weil das ganz viele bewegt hat und weil auch Markus' Podcast-Folge viele bewegt hat. Und da haben wir eine gute Brücke gebaut, aus meiner Sicht, um die Transformation auch nochmal anzustoßen und mit praktischen Beispielen quasi das an die Hand zu geben. Ja.
Ja, also absolut Riesenthema, auch bei unseren Kunden, im Prinzip bei jedem. Ne? Also die Kardiologie ist ja im Prinzip das Feld, was also prozentual am deutlichsten von der Ambulantisierung im Sinne der Hybrid-DRGs beeinflusst wird. Und da geht es ja gar nicht darum, ich sag mal, einen guten Prozess zu verändern, sondern der stationäre kardiologische Prozess bleibt ja so. Nur ganz, ganz viele Fälle gehören halt nicht in diesen Prozess. Und deswegen braucht man da auch eine Alternative für, die es so ja fast noch weniger gibt als im Bereich des Operierens. Also es gibt deutlich mehr ambulante OP-Strukturen an Krankenhäusern als ambulante Zu- und Abwägungen für das Thema Kardiologie angeflanscht ans Krankenhaus. Und da muss man echt sagen, das ist ein Riesenfeld, wo natürlich extreme Ressourcen schlummern, um diese ja Unwägbarkeiten der Zukunft jetzt dann auch wirtschaftlich zu überstehen.
Ja. Es ging dann weiter, die Folge 16, jetzt sind wir auch schon fast durch, wir sind gleich bei 18 angekommen. Der Markus Sandrock hat ja sehr viele Strukturen mit KI aufgebaut, hat ein KI-Telefon, man erreicht dort keinen Mensch, wenn man dort anruft. Und seine Leitungsführungskraft, Head of AI, Arne Westphal, hat dann mit dem Maxi Huber zusammen, der Entwickler ist, KI-Entwickler, HeyDoc einmal vorgestellt, weil das so viele interessiert hat in dieser Markus Sandrock-Folge. Wie macht der denn das, dass der mit KI so produktiv arbeitet? Und dann gab es da einen richtigen KI-Deep Dive. Ich würde sagen, ist fast auch mit die gleich längste Folge gewesen. Auch 2 Stunden haben wir gequatscht. Und ich muss sagen, mir hat danach auch der Kopf geraucht. Das war wirklich von Vibe-Coding über MCPs, über wie kann ein EKG mit KI analysiert werden, wie funktioniert die KI-Telefonassistenz Frau Müller und wie verändert sich auch die Rolle der MFAs in diesen ambulanten kardiologischen Praxen. Wie schafft man es eben, diese 98% ambulante Choros letztlich da auch umzusetzen mit KI-Unterstützung? Wie schafft man es, dass am gleichen Tag der Leistungserbringung nachts die Rechnung automatisiert rausgeht? Also krass.
Ja, da ist viel drin, was man sicherlich gut gebrauchen kann im System, wo sich unsere Schubladen im System auch noch so ein bisschen wandeln müssen, um das alles flächendeckend auch, umsetzbar zu machen. Aber da wird es absolut, das ist das nächste große Thema um unsere Probleme bei der Dokumentation, also den Einsatz von der begrenzten Ressource Personal auch auf das zu fokussieren, wofür sie ausgebildet wurde, nämlich für die Leistungserbringung am Patienten. Und da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Und hier ist schön die Brücke geschlagen zwischen auch der alten Welt mit Arne Westphal, der ja lange das klassische, Softwaregeschäft im ambulanten wie stationären Bereich betrieben und auch verstanden hat. Und dann zu sehen, wie sich das jetzt unter dieser Qualitätsmaßgabe dann auch in diesen KI-Bereich, der dann da auch hochseriös und absolut, sicher funktioniert. Das ist dann, fand ich sehr beeindruckend. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass das schon so weit ist. Und natürlich mein Highlight davon, das Tastaturtippen. Ne? Logisch.
Ja, wenn Frau Müller überlegt oder kurz rechnet, was sie jetzt als nächstes sagt, dann kommt das Tastaturtippen. Also wir haben im Videopodcast, sieht man auch Beispielvideos, wie wir das dann auch machen und da anrufen und wie das funktioniert, auch im System. Total interessant, ja. Ja, und dann ging es weiter. In der Folge 17 sind wir das erste Mal in die Schweiz rübergegangen und haben über ein Regionalspital, die Spitäler Schäffhausen mit dem CEO Dr. Andreas Gattiker. Liebe Grüße an dich, Andreas, und vielen Dank, dass du mit uns im Podcast aufgenommen hast und haben mal reflektiert, wie denn Ambulantisierung in der Schweiz funktioniert, wie sich das auswirkt, was man tun muss als regionales Spital in Sachen Kooperation, flexible Strukturen auch bei Neubauten oder Umbauten zu schaffen und wie wichtig Kultur ist, auch Führungskultur im Haus, wie sich TARDOC, EFAS auswirken wird, auswirken könnte und wie man da jetzt schon aktuell bewertet und umstellt, um trotzdem weiterhin auch wirtschaftlich zu sein. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt schon ein gut wirtschaftliches Haus, die Spitäler Schaffhausen, aber natürlich durch den Wechsel von TAMIT zu TARDOC ist natürlich hier auch ja, Obacht gegeben und man beobachtet hier auch sehr genau natürlich, was passiert. Macht so Testballons quasi in der Abrechnung und schaut, wie sich was auswirkt. Also es bleibt auch spannend in der Schweiz, die ganz anders an das Thema Ambulantisierung rangeht wie Deutschland. Und da haben wir immer wieder ein paar Parallelen gezogen, auch mal Erklärsequenzen eingebaut, um die Transformation da auch nachvollziehen zu können.
Ja, anderes System, ähnliche Probleme, ambulant ist strukturell im stationären Setup immer defizitär und da muss auch die Schweiz was tun. Ich würde mal sagen, da der Podcast ja noch gar nicht so alt ist, hat sich da auch an unseren Conclusions daraus wahrscheinlich wenig verändert, oder?
Ja, unbedingt. Ja, man hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können, hat auch noch ein paar ergänzende Regelungen erhalten. Also ich glaube, das ist auf dem Weg, aber die Transformation, ich sag mal, die beginnt jetzt erst oder man steckt mittendrin. Auf eine andere Art und Weise. Nicht so betroffen von der Transformation im Moment oder von neuen Regeln ist die Reha. Wir haben über ambulante Reha gesprochen mit Professor Dr. Marc Benkler und Sven Schunter. Die beiden sind bei Median, bei den Median-Kliniken, Deutschlands größter Reha-Versorger. Und haben wir darüber gesprochen, wie man Versorgungslücken zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich, wo man teils Monate, fast ein Jahr wartet auf eine Anschlussversorgung, wie man diese Lücke durch digitale Ansätze schließen kann. Und ja, die Folge haben wir in Düsseldorf aufgenommen, im digitalen Gesundheitszentrum dort. Und Prävention ist dort ein sehr großes Thema, das immer weiter dort ausgebaut werden soll. Jascha, was war denn für dich so ein spannender Ansatz denn in der Folge, weil Reha hatten wir bis dato noch gar nicht im Podcast, muss man sagen.
Ja, aber für mich ist die Reha ein entscheidender Faktor, wenn wir um das Thema Patientenfahrt, Patientenjourney reden. Und das ist ja auch das, also ne, ich habe es ja auch im Nachgang gesagt, also wenn wir uns dieses Thema Hip in a Day, also die Endoprothese in der Hüfte an einem Tag, wie sie ja in den USA häufig stattfindet und wie sie oft hier so als, ja, als prominentes Beispiel dafür genannt wird, was hier so schief läuft, dass wir das eben in, keine Ahnung, aktuell 6,5 Verweildauertagen abarbeiten, dann muss man als Teil der Wahrheit auch dazu sagen, dass eben in den Ländern, in denen das so funktioniert, also tagesstationäre Operationen, dass dort eben auch die Vor- und die Nachsorgekette eine grundsätzlich andere ist. Und die ist bei uns sehr, sehr starr. Also einmal dadurch, dass sie eben in ambulante und stationäre Reha grundsätzlich organisiert ist, dass die Einschreibthemen, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, auch sehr starr sind, die Plätze begrenzt sind und ja Tools da sicherlich den grundsätzlichen Organisationsfaktor verbessern könnten, aber auch neue Angebote geschaffen werden müssen, um diese Vergleichbarkeit, die wir mit anderen Ländern erreichen wollen, auch zu erreichen. Das heißt, es muss sich grundsätzlich auch was ändern. Es müssen sich Angebote ändern. Es muss schlanker werden. Es muss mobiler werden. Es muss einfacher werden, sich dort auch kurzfristig einzuschreiben. Ich sage mal auch das Thema, was wir da jetzt nicht so besprochen hatten, aber die postoperative Überwachung von kleinen Werkbankpatienten, die keine Betreuungskraft haben. So, das gehört auch alles aus meiner Sicht in dieses Thema Anschluss, Heilbehandlung, Reha, Kurzzeitpflege, wie auch immer man das am Ende beschreiben möchte. Das ist für mich ein riesiger Punkt, der aktuell ja vollkommen neu zu denken ist.
Ja, was ich auch spannend fand im Gespräch, was Marc Benkler auch dann gesagt hat, auch im Nachgespräch noch, den Mutigen im Gesundheitswesen wird auch die Zukunft gehören. Jetzt glaubt man das manchmal gar nicht so, wenn irgendwie so ein Sparpaket um die Ecke kommt und die Welt verändert. Aber am Ende ist es doch so, dass ein Stück weit jetzt das Gesundheitssystem sich zusammentut, auch die Großen miteinander und sektorenübergreifend diesen Patientenpfad, diese Journey, von der man immer spricht, definiert und verbessert und dann vielleicht auch Vergütungsansätze miteinander teilt, um eben eine optimale Versorgung des Patienten eben auch zu schaffen. Da bin ich gespannt, was daraus noch entsteht, auch muss ich sagen. Und das entspricht ja genau dem, was wir auch immer sagen, auch vom Patienten her denken und den Prozess denken. ambulant als eigenes Betriebssystem. Das ist ja auch so ein Muster durch alle Podcasts, die wir so haben. Das Thema Standardisierbarkeit ist wichtig und ja, dass man eben als Betreiber auch Verantwortung übernimmt und sich durchdekliniert, wie diese Versorgung stattfindet. So wie es auch in der Praxisklinik bei euch selbst ja ganz real gemacht habt. Oder wie siehst du es? Ja.
Also du sprichst gerade von Standardisierung und Standardisierung hat auch Fehler. Den Fehler, den ich bei uns gerade gesehen habe, ist, dass wir den Ralf Müller Rath vergessen haben in unserer Aufzählung. Da sind wir irgendwie drüber gehuscht, weil der Ralf hat nämlich was ganz Spezielles gesagt, ja, nämlich stimmt. auch wenn es noch schlechter wird, wird es immer weitergehen. Ja? Und das habe ich mir gemerkt. Und ganz ehrlich, der Ralf ist tief im System der Vergütung, hat so etwas, was jetzt kommt, ja schon fast ein bisschen vorausgeahnt. Ich war da noch deutlich optimistischer. Ja, ist doch ein Fuchs, der Ralf Müller Rath als BVASK-Vorsitzender und niedergelassener Orthopäde, der sich in dem Bereich ja täglich rumschlägt, der auch in allen Gremien der Berufsverbände mit drin ist. Ehrlicherweise hat er es damals schon gesagt, dieses Drohszenario, was jetzt kommen wird. Das heißt, man nimmt jetzt noch mehr Geld weg von einer Leistung, die eh schon unterfinanziert ist. Und dann passiert eben Folgendes. Die Leistung wird begrenzt. Die Nachfrage sinkt aber nicht. Das heißt, die Leistung wird teurer. Sie wird ja aber nicht sofort teurer, sondern das ist ein mittelfristiger Effekt. Das heißt, wir werden dann eben in dieses Thema Selbstzahler-Thematik und Warteliste reinrauschen. Und ob wir das in Deutschland wirklich wollen, das weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht nochmal ganz kurz, um den Schlusspunkt zu finden und den Ralf auch entsprechend zu würdigen, denn es ist eine ganz entscheidende Folge aus meiner Sicht gewesen. Und es trifft eben diesen Nerv, dass man halt also trotz aller Widrigkeiten auch immer eine Lösung findet. Die Lösung ist aber sicherlich nicht das alte System, sondern das ist etwas, was es noch nicht gibt, was man erfinden oder bauen muss, aus sicherlich Bestandteilen, die natürlich schon da sind, um im Sinne ja, vielleicht des Patientens, der Wirtschaftlichkeit, der Logik. Ja. Der Logik ist ja auch ein Thema, die im System nicht immer Anklang findet. Ja, Versorgung zu organisieren, sodass es am Ende auch funktioniert. Denn da müssen wir alle dran arbeiten. Aktuell funktioniert es nicht gut. Und wir müssen daran arbeiten, dass es gut funktioniert.
Absolut. Ich verstehe auch im Moment die Wut der Leistungserbringer total. Bin ja selber aus dieser Betreiberbrille. Ich weiß aber, wir beide sehen auch Chancen, wie man trotz dieser neuen Regeln, die jetzt kommen, die jetzt ja noch, ich sag mal, final veröffentlicht werden müssen und dann auch Folge, Gremien sich dann mit Ausgestaltung beschäftigen müssen. Es wird auch Chancen wieder geben und Wege, wie man da rauskommt. Es wird nicht einfach sein, aber ja, du kennst, wir sind immer noch am Ende. Der Optimismus, das war ja auch mal ein Thema in unserer Podcast-Folgen, ob wir Optimismus verloren haben oder nicht. Wir sind realistischer geworden, aber der Optimismus ist trotzdem noch da, muss man sagen, und die Chancen.
Also unbedingt. Also ich habe heute mit einer Person gesprochen, die sich damit sehr gut auskennt, und ich möchte ein kleines Zitat nennen, und zwar hat diese Person davon gesprochen, und das würde ich eins zu eins unterschreiben, dass dieses Gesetz ein Notstandsgesetz ist. Es leitet eine Zeitenwende ein, und zwar, es wird nicht mehr nach Bedürftigkeit entschieden im System, sondern nach Kassenlage. Und das ist echt eine Thematik, die wir in Deutschland so noch nicht hatten, und inwieweit dieses Gesetz, was handwerklich auch, glaube ich, aufgrund des enormen Drucks massive Defizite hat, wie dieses Gesetz sich auf das System auswirkt, was das für jeden individuell bedeutet. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in unserer nächsten Folge, die ziemlich zeitnah aufgenommen wird, um eben euch auch an die Hand zu geben, was das für jeden Einzelnen bedeuten könnte. Gleichwohl, dass noch nicht alles hundertprozentig klar ist, aber wir haben uns mal Gedanken dazu gemacht und werden das in der nächsten Folge ausführlich darlegen, wo sich ja Sachen ändern, wo sich dann aber auch Chancen ergeben. Es gibt nämlich ganz interessante Modelle, die sich da entwickeln könnten, an die man vorher so nicht gedacht hat. Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass es weitergeht und dass man sich einfach wie ein Chamäleon entsprechend anpassen muss. Ne?
Ja, wir werden spannende Personen einladen, weiterhin in unseren Podcast. Also das zweite Jahr wird mindestens genauso spannend, wenn nicht noch spannender. Danke euch fürs Dranbleiben heute bei diesem kleinen Deep Dive durch unsere Folgen. Wenn eine spezielle Folge hängen geblieben ist, schreibt uns gerne über die Podcast-Mail-Adresse oder über LinkedIn, über YouTube, kommentiert die Videos, teilt uns eure Meinung mit, sagt uns einfach auch, wen wir im zweiten Jahr unbedingt einladen sollen. Ja, Jascha, so geht ambulant, weiter geht's, oder?
So geht's, so sieht's aus und so geht's weiter, absolut. Ich finde das auch, also wenn jemand was Cooles macht oder ihr jemand kennt, der was Cooles macht, dann schreibt uns bitte, weil der gehört in diesen Podcast und ja, es wird dazu seinen Beitrag leisten, dass es am Ende besser wird oder die Bauteile, die Lego-Bauteile, die wir zur Verfügung haben, dazu führen, dass wir doch das große Märchenschloss bauen können.
Ciao, Jascha.
In diesem Sinne, Philipp.